HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Jürgen Boos, dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, Gastgeberin Ruth Fühner. Herr Boos, in diesem Jahr könnten Sie ein Jubiläum feiern. Zum 70. Mal nämlich öffnet die Buchmesse ihre Tore. Und wir stellen uns mal vor, wir könnten einen Besucher der ersten Messe in der Frankfurter Paulskirche hierher in die Gegenwart beamen. Worüber würde der am meisten staunen? Welche Veränderungen würden ihm am meisten in die Augen fallen?
Ich glaube, der würde nichts wiedererkennen. Natürlich ist das Messegelände etwas anderes als die Paulskirche. Aber wenn ich mir einen Grund oder ein großes Staunen raussuchen dürfte, dann wäre es vermutlich die Internationalität. Damals waren es eigentlich nur deutschsprachige Aussteller, ein paar Dutzend. Jetzt sind es 7.500 aus 150 Ländern. Und ich glaube, kurz nach dem Krieg konnte man sich nicht mehr vorstellen, dass 150 Länder auf einem Gelände zusammen friedlich miteinander auskommen.
Jetzt habe ich von der ersten Frankfurter Buchmesse gesprochen. Das war natürlich nicht so ganz korrekt, denn eine Buchmesse gab es ja in Frankfurt seit der frühen Neuzeit. Die wurde dann allerdings im Laufe der Zeit von Leipzig ausgestochen. Und das mit dem 70. Mal ist zwar schon richtig gerechnet, aber da die erste neue Buchmesse in Frankfurt 1949 stattfand, ist natürlich 2019 das eigentliche Stichjahr. Wie werden Sie das Jubiläum begehen? Wird das eine besondere Buchmesse sein?
Nein, ich finde, jetzt 70 Jahre ist jetzt nicht unbedingt ein Grund zum Feiern. Und eigentlich berufen wir uns ja auf das 15. Jahrhundert, 1460 zurück, begann die Frankfurter Buchmesse überhaupt als älteste Buchmesse der Welt. Insofern, ich finde wichtiger, was wir feiern werden, 70 Jahre Deklaration der Menschenrechte. Das ist unser großes Thema dieses Jahr. Und ich glaube, darüber muss man sprechen, weniger jetzt über die Messe und als Jubiläum.
Das werden wir tun, über die Menschenrechte und ihre Situation sprechen. Ob es Anlass generell zum Feiern gibt, angesichts der vielbeschworenen Krise des Buches, auch das ist natürlich noch ein Thema unseres Gesprächs. Aber lassen Sie uns erstmal über Erfreuliches reden. Einer der größten Publikumsmagneten der Messe ist, glaube ich, neben den Zahlen für den Wirtschaftsteil, findet der auch am meisten Echo in den Feuilletons. Das sind die Gastländer. Die gab es selbstverständlich, wie Sie es eben schon angedeutet haben, natürlich bei der ersten Frankfurter Buchmesse 1949 auch noch nicht. Die gibt's in der gegenwärtigen Form jetzt doch mal auch noch eine runde Zahl, genau 30 Jahre. Was war der Gedanke dahinter?
Die Gastländer bringen uns für uns die verschiedenen Dimensionen der Buchmesse zusammen. Das ist natürlich ein kultureller Antrieb dahinter, die Literaturen, die nicht bekannten Literaturen nach Frankfurt zu bringen und dem deutschen Publikum vorzustellen. Das ist ein ökonomischer Grund dahinter, der Lizenzverkauf. Das ist ja immer verbunden mit einer großen Übersetzungsförderung aus dem Land. Das jeweilige Land muss sich verpflichten, ins Deutsche zu übersetzen. Das ist das größte Übersetzungsförderungsprogramm der Welt. Und es hat eben auch eine politische Dimension. Als wir in den 80ern damit begonnen haben, hat die Messe selbst auch kuratiert. Wir haben ausgewählt die Autoren aus dem jeweiligen Land. Es begann mit Lateinamerika und es hat dann damals tatsächlich auch den Boom der lateinamerikanischen Autoren in die Welt gerufen. García Márquez, Fuentes, Jorge Semprún, all diese Autoren sind damals ins Deutsche übersetzt worden erstmalig. Und diesen politischen, kulturellen, ökonomischen Dreiklang, das bringt das Gastland für uns jedes Jahr mit.
Sie haben gesagt, am Anfang hat die Buchmesse das selber kuratiert, diese Buchmessenauftritte. Das ist ja mittlerweile ganz anders.
Ja, nach mehreren, die fanden damals auch im zweijährigen Rhythmus statt, die Gastlandsauftritte, haben wir festgestellt, das ist ja unsere Sicht auf ein Land. Aber wir wollten ja, dass das Land oder die Sprache, der Sprachraum sich selbst darstellt. Es hatte schon fast so was Kolonialistisches, ja, unser Blick da drauf. Und dann haben wir uns entschieden, nein, wir greifen überhaupt nicht mehr ein. Wir wählen ein Land aus, das uns interessant erscheint, weil wir die Literatur nicht kennen, die Kultur nicht kennen und überlassen es komplett dem jeweiligen Land, das sich dann wiederum nur verpflichten muss, entsprechend seine Kultur mitzubringen, in die Museen hier zu gehen, seine Autoren mitzubringen und wie gesagt in die Übersetzung zu investieren.
Sie wählen aus, weil Sie das Land und seine Literatur nicht kennen. Letztes Jahr war das Frankreich. Kann das sein?
Ja, das kann sein. Frankreich war ja auch zum zweiten Mal Gastland. Und wir hatten das Gefühl, dass wir eben die jüngeren Autoren aus Frankreich überhaupt nicht mehr kennen. Dass wir da ein bisschen die Klassiker kennen und darüber hinaus uns eigentlich mit den Autoren nicht beschäftigt haben.
Immerhin finden die ab und zu mal Eingang ins deutsche oder deutschsprachige Feuilleton. Bisschen anders ist das beim Gastland dieses Jahres bei Georgien. Vielleicht bevor wir auf dessen Literatur zu sprechen kommen, wie wird überhaupt ausgewählt? Also wie kommt nach Frankreich Georgien?
Na, wir bemühen uns immer wieder abwechselnd, große Länder gegen kleine Länder zu stellen, Länder, die uns sehr nah sind, vom Kulturellen her, gegen Länder, die uns komplett fern sind. Wir sind da auch nicht wirtschaftlich getrieben, sondern wir suchen wirklich das Interessanteste für unser Publikum und für die internationale Verlegerschaft zu finden. Und ich glaube, dass wir wirklich da mit Georgien sehr viel zu bieten haben. Oder man wenig weiß über Georgien, andersrum gesagt.
Man vielleicht schon, Sie vielleicht nicht, denn nun wird ein Buchmessendirektor nicht mit Ehrendoktorwürden aus aller Herren Länder beschenkt. Aber immerhin, Sie haben den Ehrendoktor der Universität von Tbilisi, also der Hauptstadt von Georgien. Was verbindet Sie denn speziell mit diesem Land?
Wir haben sehr früh entschieden, dass wir Georgien als Gastland haben wollen. Und wir haben dann aber festgestellt, dass es tatsächlich Aufbauarbeit ist. Wir haben jetzt fast 6 Jahre zusammengearbeitet auf diesen Auftritt hin. Und mit vielen anderen Organisationen, dem Goethe-Institut zum Beispiel, sehr eng gearbeitet, um überhaupt Verlagsstrukturen mit aufzubauen, um das kulturelle Leben dort auch zu entwickeln. Und wir haben viele Workshops gemacht, wir sind immer wieder dorthin gereist. Also es war eine ganz intensive Zusammenarbeit.
Welche Entdeckungen haben Sie persönlich dort gemacht?
Das war auch damals der Anlass, dass wir uns für Georgien entschieden haben. Dieser Ort zwischen Europa und dem Kaukasus, dieses ganz europäische Gefühl zu haben, aber doch ganz nah in Asien zu sein und dass beides dort eine Rolle spielt. Und als ich dann das erste Mal tatsächlich hinfuhr, sind mir die Menschen sehr nahe gekommen, die Natur. Also es ist wirklich so ein ganzes Wechselspiel von Eindrücken.
Tiflis ist ja auch eine, finde ich, der schönsten Städte, die ich kenne, überhaupt. Eben gerade wegen dieser Grenzlage zwischen dem Orientalischen und dem Westeuropäischen, hat ja auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, sich an Europa zu binden, wie es das ganz gerne möchte, was aber von der russischen Seite her nicht so sehr gerne gesehen wird. Diese Idee des Gastlandauftrittes. Ich bin da gekommen auf die Vorstellung von Nationalliteraturen. Kann man sagen, dass wenn sich ein Land auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert, dass das tatsächlich auch was mit Nationalliteratur zu tun hat? Oder ist das ein Konzept, das wir vollkommen aufgeben müssen?
Ich mag diesen Begriff Nationalliteratur nicht so sehr, weil er ziemlich ausschließend ist. Auf der anderen Seite ist Sprache und Literatur immer auch Teil der Identität eines Sprachraums. Ich spreche lieber von Sprachräumen oft. Und insofern hat es schon was mit Nationalliteratur zu tun, ohne das Nationalistische dahinter zu haben. Und Sie erinnern sich vielleicht an den Ehrengastauftritt Kataloniens als Sprachraum, die wirklich die Sprache und deren Literatur sehr stark benutzt haben, um sich als Nationalstaat zu positionieren, was uns hier nicht so gefallen hat und was wir jetzt sehen, was jetzt hier in Europa passiert mit Katalonien. Ja.
Also das ist der negative Aspekt dabei, aber sagen wir mal, gibt es so etwas wie ein Parfum, eine Atmosphäre, die Sie vielleicht gespürt haben bei Ihrer Begegnung mit georgischer Literatur?
Ja, es geht ja immer darum, auch wir versuchen mit den Kollegen, mit den Freunden in Georgien immer rauszuarbeiten, was ist eigentlich euer Epos, was ist eure Geschichte? Und tatsächlich hat eigentlich jedes Land so eine Geschichte, auf die man sich zurückruft. Also für mich wäre es in Deutschland sicher die Nibelungen, in Finnland war es die Kalevala, ein Kunstmärchen eigentlich, das gar nicht so alt war, was aber sehr stark für die Unabhängigkeit benutzt wurde. Und in Georgien ist es auch ein Mythos, ja, auch eine Mischung aus Märchen und Realität, also auch ein historisches Märchen. Und das fand ich sehr spannend.
Ist das was, das dann in der Gegenwart tatsächlich auch noch eine Rolle spielt oder ist das irgendwie abgesunkenes Erbe?
Ich glaube, dort spielt es eine große Rolle und Sie haben es angesprochen, die Auseinandersetzung mit Russland. Ja, ehemals Provinz zu sein, dann besetzt zu sein. Jetzt sind immer noch 2 Provinzen besetzt und ich glaube, das spiegelt sich schon in diesem Epos, wo es um eine ganz stolze Ritterfigur geht, spiegelt sich das da wieder.
Die Frankfurter Buchmesse steht auch für das freie Wort, das ja nicht überall auf der Welt gleichermaßen geschätzt wird. Wie ist es um die Meinungsfreiheit in Georgien bestellt?
Georgien ist auf dem Demokratieindex relativ weit oben. Also das ist, wie wir es kennengelernt haben, es ist ein sehr freies Land und vieles ist möglich. Ja, ich sehe da keine Restriktionen und ich sehe auch keine Zensur in Georgien.
In anderen Teilen der Welt ist das natürlich anders. Welche Rolle spielt da so ein Gastlandauftritt in Frankfurt?
Der Gastlandauftritt oder überhaupt das Treffen auf der Frankfurter Buchmesse, wir hatten kurz drüber gesprochen, dass sich da Menschen aus 150 Ländern jedes Jahr wieder treffen, Davon kommen auch viele aus Regionen, aus Ländern eben, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man verlegen kann, was man will, dass man sagen kann, was man will. Und sich darüber auszutauschen und immer wieder festzustellen, wie wichtig das ist. Also ich glaube, das spielt Frankfurt, auch der Gastlandauftritt, eine immens große Rolle, sich dessen zu versichern, dass wir uns hier auf geschütztem Grund in Deutschland befinden, dass hier vieles möglich ist, was woanders nicht möglich ist.
Würden Sie die Arbeit, die Sie jetzt speziell in Georgien geleistet haben, auch als eine Art Entwicklungshilfe begreifen?
Ja, Entwicklungshilfe hat für mich auch so etwas Gönnerhaftes. Ja, also ich würde eher sagen, Co-Produktion wäre da eher mein Wort. Wir haben zusammen mit den Verlegern, mit den Autoren gearbeitet. Wir haben deutsche Autoren, wir haben deutsche Journalisten nach Georgien gebracht. Ich glaube, dieser Austausch war das ganz Wichtige, dass man voneinander lernt.
Jürgen Boos, wir unterhalten uns gleich weiter, schieben jetzt aber erstmal die erste Musik ein, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Style Council, Shout to the Top. Warum haben Sie es ausgesucht?
Dahinter steht ein Sänger, ein Gitarrist, Paul Weller, der mich irgendwie mein Leben lang verfolgt hat, seit dem Studium, seit den frühen 80er Jahren. Der hat mit einem Jam Punkmusik gemacht, dann hat er einen kurzen Ausflug in die Popmusik gemacht, das ist Style Council. Inzwischen tritt Paul Weller alleine auf. Er ist der Mod-Vater, also Pate einer ganzen Jugendbewegung in England. Und ich weiß nicht, wie man die Musik jetzt nennen will. Ist aber auch eher Richtung Punk, Singer, Songwriter.
Style Council war das mit Shout to the Top. Musik mitgebracht von Jürgen Boos, der seit 13 Jahren an der Spitze der Frankfurter Buchmesse steht, der weltgrößten Rechtehandelsmesse. Und auf der geht's schon lange nicht mehr nur ums Buch, also vornehmlich um Übersetzungsrechte wie früher. Es geht auch um Filmrechte oder solche für elektronische Spiele. Herr Boos, Sie haben das stark mit vorangetrieben. Warum?
Mein eigener Hintergrund ist wissenschaftliches Publizieren. Ich komme aus einem großen Wissenschaftsverlag. Und dort hat man sehr früh begriffen, wie wichtig es ist, Wissen, Inhalte digital anzubieten. Und die Unterhaltungsliteratur ist dem gefolgt und wir spiegeln das, was in der Branche passiert. Aber wir wollten immer auch an der Spitze der Bewegung sein, um zu zeigen, was Veränderung bedeutet und was möglich ist, was für neue Geschäftsmodelle entstehen. Und deswegen mussten wir das relativ früh vorantreiben.
Können Sie das mal ein bisschen konkretisieren? Also was wird aus was, wie wird aus einem, aus Büchern werden Filme, werden Spiele, was noch und umgekehrt vielleicht auch?
Das geht sogar noch viel weiter natürlich. Es ist ja auch umgekehrt, dass tatsächlich aus Filmen Bücher werden. Oder wenn Sie auf die Frankfurter Buchmesse kommen, besonders am Wochenende, sehen Sie die ganzen Manga-Figuren, die ja sich Charaktere aus den japanischen Comics nehmen und sich verkleiden. Also bis dahin, dass diese Kostüme lizenziert werden. Also man kann sich das Lizenzgeschäft vorstellen, dass alles, was geistiges Eigentum ist, was jemand entwickelt, kann auch in irgendeiner Form gehandelt werden. Das Interessante ist, dass wir diese ganzen Bücher ausstellen, aber tatsächlich geht der Handel auf der Frankfurter Buchmesse um immaterielle Gegenstände, um Wissen, um Geschichten, die dort gehandelt werden und die ich in jedes Medium bringen kann oder auch die Medien miteinander verschränken.
Und diese Manga-Figuren, die da auftreten und der Buchmesse ja ein ganz besonderes Gesicht verleihen, ich schaue denen immer wieder sehr, sehr gerne zu, das sind eben, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nicht vorrangig Leser.
Ich glaube doch, dass das Leser sind. Natürlich, die Jugendlichen, die sich damit beschäftigen, die haben ja ihre Ideen irgendwo her und die kommen natürlich aus diesen Manga-Comics, zum Teil natürlich aber auch aus Fernsehserien. Also das ist auch Lesen.
Das geistige Eigentum sucht sich immer neue Wege, neue Formen auch, sagen Sie auch. Es gibt warnende Stimmen, die sagen, es verändert sich dabei auch möglicherweise bis zur Unkenntlichkeit. Es wird immer stromlinienförmiger. Können Sie diesem Statement was abgewinnen?
In dem ersten Teil ja, dass sich das verändert, ja, aber stromlinienförmiger im Gegenteil. Ich glaube eher, dass durch die Veränderung da immer wieder was Neues entsteht und das durchaus noch kantiger, noch eckiger sein kann.
Ich komme mal mit ein paar Statistiken, die nicht besonders froh stimmen können, wenn man jetzt mal vom alten Medium Buch ausgeht. In nur 5 Jahren ist der Umsatz von gedruckten Büchern um 13% eingebrochen. Die Zahl der Buchhandlungen schrumpft. Manche Buchhändler verdienen mehr Geld mit Plüschtieren und mit Kaffeetassen als mit Büchern. Ist das nicht besorgniserregend?
Das ist ein Bild der deutschen Branche, ja. Und wir kommen natürlich von einem sehr hohen Niveau. Inzwischen ist es so, dass wir mit vielen anderen Medien konkurrieren um die Aufmerksamkeit, um die Zeit natürlich, alles digitale Medien. Aber wenn ich natürlich auf meinen vielen Reisen oder auch mich mit den Besuchern der Buchmesse austausche, das ist eher so, dass das Buch weltweit immer noch im Wachsen ist, insbesondere halt in Schwellenländern oder in jungen Ländern. Wir hatten Indonesien als Gastland, 250 Millionen Menschen, die eigentlich jetzt erst anfangen zu lesen. Und wenn sie nach China gucken, ist das Buch auch ein Prestigesymbol, also da wachsen die Auflagen. In Italien ist in dem letzten Jahr die Auflagen um 6% gewachsen. Also Deutschland, ich will nicht sagen, ist eine Ausnahmesituation, aber ich glaube, wir beklagen uns auf einem extrem hohen Niveau.
Was sind das für Genres, die da zunehmen weltweit?
Es ist sehr stark Kinderbuch natürlich, weil die Eltern in die Ausbildung und in das Wissen ihrer Kinder investieren. Kinder- und Jugendbuch, in unserem Jargon Young Adult, was von Erwachsenen genauso gelesen wird wie von Jugendlichen, ist ein großes Thema. Alles Richtung Bildung ist weiterhin ein Wachstumsthema. Ein paar Trends haben wir natürlich auch, das von den Bestsellern weltweit, die haben sich globalisiert. Und Dan Brown, den Sie letztes Jahr in Frankfurt gesehen haben, der ist überall auf der Welt ein Bestseller, von dem wird noch mehr verkauft. Aber insgesamt wird von kleineren Auflagen tatsächlich oder von Autoren, die nicht so bekannt sind, weniger verkauft.
Also wenn uns der Blick auf die weite Welt optimistisch stimmt, heißt das, in Deutschland haben wir Grund, uns zufrieden zurückzulehnen?
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, wir können uns damit nicht zufrieden geben, dass da was zurückgeht. Ich glaube eher, dass wir uns nochmal anstrengen müssen, neue Lesergruppen zu erschließen. Und das heißt tatsächlich, an der Qualität der Bücher zu arbeiten und vielleicht auch neue Präsentationsformen zu finden.
Was heißt Qualität dann?
Ich hatte vor ein paar Tagen mit einem Verleger aus Köln ein Gespräch darüber, dass man wirklich in die Lektoren, in das Lektorieren investiert, dass man sich Gedanken darüber macht, über die Leserschaft, über die Zielgruppen, die man erreichen will und dass man nicht einfach irgendwelchen Trends nachläuft.
Qualität ist ja immer eine schwierige Frage, aber wenn ich mir anschaue, dass selbst Bücher, die bei der Kritik sehr gut wegkommen, die in Wettbewerben welcher Art auch immer gewinnen, Preise absahnen oder auf Short- oder Longlists erscheinen, trotzdem nicht wahnsinnige Umsätze erzielen, dann sage ich mir, eine Qualitätsfrage allein kann das nicht sein.
Ich glaube, das ist jetzt nichts, was dem Buchbetrieb alleine so geht. Ja? Also wenn Sie in die bildende Kunst schauen, wenn Sie in die vielen Galerien schauen, hier in Frankfurt haben wir sehr viele Galerien, die sich im mittleren Segment tummeln, die, ich glaube, auch ein schweres Auskommen haben. Ich glaube, das ist das Künstlerdasein an sich, dass es nur wenige an die Spitze schaffen, die wirklich davon leben können. Ob das jetzt ein bildender Künstler, ein Musiker oder ein Autor ist.
Nun mache ich mir vielleicht gar nicht so viele Sorgen um das Einkommen von Autoren, was natürlich auch ein schwieriges Thema ist, sondern um den Verlust an Leserinnen und Lesern. Also die nimmt ja zu, die Zahl der Nichtleser, weil eben so viel ferngesehen wird. 3 Stunden sehen die Deutschen täglich fern. Jugendliche hängen im Durchschnitt 4,5 Stunden vor dem Computer. Tja, jetzt nochmal die Frage. Was für eine Art von Qualität kann helfen, die da wegzulocken zum Buch?
Sie erinnern sich an Harry Potter vor ein paar Jahren. Plötzlich fingen alle Jugendlichen an, wieder zu lesen, was sie nicht getan haben. Das ist ein großes, weltweites Phänomen. Und tatsächlich, nachdem die Harry Potter-Reihe ausgelaufen ist, ist die Anzahl der jugendlichen Leser, insbesondere Jungs, wieder zurückgegangen. Ich glaube, das sind immer Wellen. Ich glaube, wir dürfen hier nicht den Untergang des Abendlandes beschwören, dass nicht mehr gelesen wird. Manchmal sind interessante Themen da. Und es gibt, wenn Sie in Italien schauen, mit Elena Ferrante, gibt es im Moment auch so eine Autorin, die extrem, vielleicht erklärt die sogar das Wachsen der Auflagen in Italien. Ja? Mhm. Es gibt immer 1-2 Phänomene und dann ist mal wieder eine Weile Ruhe und dann kommt wieder was Neues.
Recht gegeben hätte Ihnen ganz sicherlich Samuel Fischer, 1926, der Verlagsgründer, der damals sagte, das Buch gehört augenblicklich zu den entbehrlichsten Gegenständen des täglichen Lebens. Man treibt Sport, man tanzt, man verbringt die Abende am Radio oder im Kino. Also Untergang des Abendlandes war damals schon angesagt.
Vielleicht. Ich bin jetzt auch seit leider schon 35 Jahren in dieser Branche und ich habe das jetzt einfach in Zyklen immer wieder erlebt, als die ersten Kopiermaschinen kamen. Dachten alle, ja, jetzt verkaufen wir keine Bücher mehr, die Leute werden alles kopieren. Das ist nicht passiert. Als die Faxmaschinen kamen, dann haben wir gedacht, die tauschen sich jetzt alle über Fax aus und dann ist Schluss. Die Hörbücher waren der nächste große Untergang. Die Leute werden nur noch Bücher auf Kassetten oder CDs hören. Jetzt sind wir beim E-Book, beziehungsweise jetzt sind wir beim Streaming von Inhalten. Aber eigentlich ist es ja dem Leser, dem Zuhörer egal, welches Medium benutzt wird. Hauptsache, es werden Geschichten erzählt, denen man gerne folgen will.
Wie geht's eigentlich dem E-Book? Das war ja eben jahrelang das große Thema. Ja, schien auch den Buchhandel ein bisschen zu bedrohen, weil die Berge an Neuausgaben zu schmelzen schienen, beziehungsweise an haptisch greifbaren Büchern. Im Augenblick scheint es zu stagnieren. Ist das denn ein richtiger Eindruck? Mögen die Leute wieder richtige Bücher in der Hand halten lieber?
Also es stagniert tatsächlich und wir folgen ja immer Amerika ein bisschen, so mit 2 Jahren Verzögerung, da stagniert es ja eben seit 2-3 Jahren, das E-Book. Es hat einfach seine Vorteile, wenn Sie viel reisen, wenn Sie keine Bücher mitnehmen wollen, wenn Sie nur überfliegen wollen, und das gedruckte Buch hat dann wiederum seine anderen Vorteile und ich glaube, das hat man jetzt eingesehen. Also da war so ein bisschen schon ein Hype da und auch dort haben Sie aber recht, tatsächlich für den stationären Buchhandel, für das Sortiment ist es eine Schwierigkeit. Weil elektronische Bücher muss ich nicht über die Buchhandlung beziehen, sondern kann sie aus vielen anderen Orten beziehen.
Vor ein paar Jahren hat die Buchmesse stolz verkündet, Bücher lägen im Ranking der Freizeitbeschäftigungen auf einem guten 14. Platz. Und dieser 14. Platz war, ich glaube, Sie kennen das Zitat natürlich, gell, lag irgendwo hinter Kuchen essen und ausschlafen.
Na, das sind immer so pauschalisierende Urteile. Also ich glaube, für mich und ich vermute auch für Sie würde das auf jeden Fall nicht gelten. Und vermutlich ist das wieder irgendein Durchschnitt, der da erhoben wird. Ich glaube, wenn man Leser ist, dann hört man nie auf zu lesen. Und dann liest man sogar vermutlich beim Kuchen essen.
Nun bietet der Medienwandel den Verlagen ja auch neben Risiken auch Chancen. Was sind das für welche, direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten zum Beispiel?
Ja, das Marketing der Verlage hat sich natürlich sehr verändert durch das Digitale. Sie haben die Möglichkeit, über soziale Medien, Instagram, Facebook, ganz anders mit den Lesern umzugehen. Sie haben direkte Feedback-Kanäle. Also es wird geblockt. Geblockt ist inzwischen das Lieblingsmarketinginstrument der Verlage, ja, wenn über ihre Bücher geschrieben wird. Aber wir haben natürlich auch die Krise im Feuilleton in den Zeitungen gesehen, dass immer weniger über Bücher berichtet wird. Auch so hat sich der Kontakt zu den Lesern andere Wege gesucht. Was wir mit Marcel Reich-Janicki erlebt haben, so ein Erfolg mit seiner Fernsehsendung ließ sich auch nicht wiederholen. Aber es gibt jetzt viel mehr Kanäle, die gleichzeitig zu bedienen sind, um den Leser zu erreichen.
Was beobachten Sie denn, welche Rolle spielt die professionelle Literaturkritik oder Buchkritik dann überhaupt noch in diesem Konzert von Bloggern, die jetzt in ihrer Nische sozusagen publizieren, und dem traditionellen Kritikgeschäft?
Ich glaube, es ist eine ganz andere Art von Kritik, die sich durchaus komplementär verhält. Auf der einen Seite haben Sie den Kritiker, der das auch gelernt hat, ja, der das studiert hat, der sich mit vielen, vielen Titeln in einer ziemlichen Bandbreite beschäftigt. Und auf der anderen Seite haben Sie den jugendlichen Blogger, der sich damit beschäftigt, weil er Fan ist. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Zugang.
Da kann der Kritiker natürlich langsam den Eindruck gewinnen, dass er an Boden verliert mit seiner kritischen Sicht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er durchaus Richtung gibt. Ja. Der Blogger sitzt normalerweise in einer relativ engen Nische, der sich für etwas begeistert und das versucht weiterzugeben, was ihn begeistert. Das durchaus kritisch sein kann, das muss gar nicht nur Begeisterung sein. Und ich glaube, da ist ein anderer Qualitätsanspruch da und da ist ein anderer Kontext da, wenn Sie von professioneller Kritik sprechen. Und das hat beides seine Berechtigung.
Lässt sich schon beobachten, dass beides auseinandergeht, dass der Einfluss beider Seiten sehr stark sich gabelt? Also kann es sein, dass ein Buch in der Kritik verrissen wird und über das Blogging sozusagen zum Renner wird?
Ganz sicher. Das sehen Sie besonders bei der Unterhaltungsliteratur oder bei Krimis passiert das ja häufig. Ich möchte den Autor jetzt nicht nennen, aber ich habe einen riesigen Verriss diese Woche wieder in der Frankfurter Allgemeinen gelesen von einem Buch, das ganz oben in den Bestsellerlisten steht bei uns.
Tja, so kann es gehen. Jürgen Buß, soweit. Erstmal Dankeschön. Der nächste Musiktitel steht jetzt auf unserem Programm. Kein Frühstück im Grünen, Déjeuner en paix. Worum geht's da?
Ich bin in der Nähe von Basel aufgewachsen und Stefan Eicher, der das Lied singt, ist ein Schweizer Künstler, der mich auch schon sehr lange begleitet hat und der jetzt auch kürzlich mit dem Martin Sutter, dem Schweizer Autor, zusammen auch ein Buch bei Diogenes gemacht hat. Also, oder mit Philippe Jeanne, dem französischen Autor, immer sehr eng zusammengearbeitet hat, der seine Texte geschrieben hat. Also auch über 30 Jahre ein Weggefährte, Stefan Eicher.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
Stefan Eicher mit Déjeuner en paix. Jürgen Boos hat diese Musik mitgebracht in den HR2 Doppelkopf. Jürgen Boos ist gelernter Verlagsbuchhändler, studierte Marketing und Organisationslehre und war unter anderem in Führungspositionen bei Drömer Knauer, Karl Hanser oder Springer Science and Business Media tätig. Seit 2005 steht er der Frankfurter Buchmesse vor. Herr Boos, welches ist der liebste Aspekt Ihrer Tätigkeit?
Ich glaube, was für mich am wichtigsten ist, ist die Vielfalt und die Internationalität der Buchmesse. Also ich habe die Gelegenheit, das zu tun, was ich als Verleger getan habe, nämlich Autoren zu entdecken, nach wie vor. Und ich habe die Chance, das auf der ganzen Welt zu tun. Die Frankfurter Buchmesse ist ja mehr als ein Messeveranstalter. Wir sehen uns ja durchaus als Kulturmittler, sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ich kann meine Liebe für Bücher mit wirtschaftlichen Aspekten verbinden. Also es sind ganz viele Sachen, die mir in meinem Beruf gefallen. Ich glaube, ich einen der besten Berufe der Welt.
Gibt es so etwas wie einen typischen Tag für Jürgen Boos? Wie sähe der aus?
Nein, das hat es nie gegeben. Also auch wenn die Buchmesse sich jedes Jahr wiederholt, durch die Schwerpunkte, die Gastländer ist das jedes Jahr neu. Und wie gesagt, durch unsere anderen Aktivitäten, wir haben ja auch geholfen, Buchmessen weltweit aufzubauen. Wir sind Beratungsunternehmen weltweit. Wir haben zwei Firmen, eine in Brasilien, eine in England, die sich mit Datenbankenthemen beschäftigen. Also das ist so eine riesige Palette von Dingen. Ja, wir sind politisch aktiv, wir arbeiten eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen. Das ist so eine Vielfalt, kein Tag ähnelt dem anderen.
Wir kommen auf den politischen Aspekt natürlich noch zu sprechen, aber jetzt muss natürlich trotzdem mal die Frage sein, welches Buch hat Ihnen in letzter Zeit Schmetterlinge in den Bauch gesetzt?
Ich beschäftige mich viel mit den Gastländern und eigentlich lebe ich noch ein bisschen in Frankreich im letzten Jahr. Und ein Buch, was mich sehr fasziniert hat, war der von der Virginie Despont, Vernon Supertext, das hat mich sehr beschäftigt, und der Didier Eribon, Retour à Reims. Also das waren zwei Bücher, die ich aus dem Gastland auf jeden Fall für mich mitgenommen habe.
Also das eine, eine autobiografische Untersuchung, warum die französische Arbeiterklasse von links nach rechts gedriftet ist, und das andere, das Panorama einer Pariser Gesellschaft, die in lauter vereinzelte Individuen zerfällt und trotzdem auf irgendeine Weise, vielleicht durch einen charismatischen Schallplattenladenbesitzer, Ex-Schallplattenladenbesitzer, irgendwie wieder zusammenfindet, der gar nicht weiß, dass er charismatisch ist. So, aber jetzt nochmal zu Jürgen Boos und seinem eigentlichen Beruf. Sie haben es ja eben schon mehrfach angedeutet, für Sie ist die Frankfurter Buchmesse dreierlei, nämlich so eine Veranstaltung zwischen Event, Wirtschaftsereignis und Eintritt für die Menschenrechte. Und unter Ihrer Leitung, also in den letzten 13 Jahren, ist die Buchmesse eindeutig politischer geworden, und das bedeutet auch diffiziler. Ein Beispiel, 2009, als China Gastland war, mussten sie herbe Kritik einstecken, weil auf Druck aus Peking zwei chinesische Dissidenten zunächst von der Buchmesse ausgeladen wurden. Später durften sie dann teilnehmen. Da wurde ihnen Einknicken vorgeworfen. Hat sie das getroffen?
Ja, das hat mich schon getroffen, weil sagen wir, die Fakten auch ein bisschen anders waren. Also die Dissidenten, die damals so im Vordergrund standen, die wurden von uns nie ausgeladen. Also das hat nicht wirklich stattgefunden, sondern das war das war wesentlich vielschichtiger, das Thema. Aber auf jeden Fall habe ich viel gelernt in dem Jahr, ja, über den Umgang mit den Medien tatsächlich, was das bedeutet und was es bedeutet, irgendwo zwischen den Stühlen zu stehen in dem Moment.
Was haben Sie daraus mitgenommen?
Na, mich hat es eigentlich eher noch mehr bestätigt, dass wir uns auch mit Ländern wie jetzt zum Beispiel China beschäftigen müssen, dass wir versuchen müssen, Austausch hinterherzustellen, dass wir versuchen müssen, mit den Autoren, mit der Zivilgesellschaft zu reden. Und in den letzten 10 Jahren haben wir das ja auch durchaus fortgesetzt, diesen Dialog. Und das ist eine lange Tradition, in der die Buchmesse da steht. Ne? Wir haben ein einziges Mal den Iran ausgeschlossen in der Geschichte seit 1949.
Das war
damals die Fatwa gegen Salman Rushdie ausgesprochen wurde. Und das war für uns nicht akzeptabel, also wirklich diese Fatwa auszusprechen. Und es war ja auch so, dass zum Beispiel der norwegische Verleger, der wurde angeschossen, deswegen ein Übersetzer wurde umgebracht. Also sind viele schreckliche Dinge passiert in diesem Kontext. Und deswegen hatten wir Salman Rushdie dann vor 2 Jahren wieder eingeladen, was das dann dazu führte, dass der Iran nicht gekommen ist, obwohl er seinen Stand schon aufgebaut hatte. Da sieht man auch, was das bedeutet im totalitären System, was ein Autor ausmachen kann.
Neuralgischer Punkt im vergangenen Jahr war der Buchmessenauftritt eines rechten Verlages, des Antaios Verlages. Gegen den gab es heftige Proteste. Wie sehen Sie Ihre Rolle, die Rolle der Buchmesse dabei?
Wir sind eben der Garant eigentlich für Vielfalt und wir wünschen uns, dass jeder Zugang zu dieser Buchmesse hat, der hier nicht gegen das Grundgesetz oder überhaupt die Gesetze Deutschlands verstößt. Insofern lassen wir jeden zu und wir sehen natürlich auch dann immer wieder Aussteller, die uns nicht gefallen. Das sind nicht nur Deutsche, das ist international genauso. Aber auch die, denen müssen wir Frankfurt als Plattform zur Verfügung stellen. Wir dürfen die nicht ausschließen.
Nun hat es rechte Verlage eigentlich generell immer schon gegeben auf der Buchmesse. Was hat sich da verändert?
Ich glaube, was sich verändert hat, ist der Kontext. Ich meine, der Verlag, über den wir sprechen, ist ein Kleinstverlag, ja, mit einem Mini-Programm. Das eigentlich nicht der Erregung, das gar nicht wichtig ist. Was aber stattfindet, ist, dass wir halt jetzt fast 14% AfD-Parlamentarier in Berlin sitzen haben. Und dieser Kontext verändert sehr viel. Und ich glaube, sich bewusst zu werden, dass es da eine Drift nach rechts geht, die sich dann in so einem Kleinverlag widerspiegelt oder natürlich in der Auseinandersetzung damit. Ich glaube, das hat uns alle überrascht und geschockt.
Was ist dann mit den Protesten dagegen? Muss man da nicht sagen, wenn da demonstriert wird auf der Buchmesse gegen rechte Verlage, dann kriegen die doch eigentlich erst die Aufmerksamkeit, die sie haben wollen?
Ganz sicher. Ich meine, bei so einem Auftritt auf der Buchmesse geht es in erster Linie um die mediale Wirksamkeit. Wo sonst haben sie in wenigen Tagen 10.000 Journalisten auf einem Platz? Wie auf der Frankfurter Buchmesse. Ja? Wir schauen ja auf unser eigenes, wir schauen auf das Medium Buch, auf das Geschichten erzählen. Das ist wie eine große Bühne. Und natürlich haben sie jetzt nicht nur rechts gegen links auf der Buchmesse, sondern sie haben Auseinandersetzungen aller Art, aber in der Regel sind die friedlich, vielleicht lautstark, aber friedlich. Ob das jetzt Türken gegen Kurden ist, ob das China gegen Exilchinesen, wenn es um Tibet geht, wenn es um Armenien geht. Wir haben an vielen, vielen Stellen, also die Geschichten, die Bücher, sind immer auch eine politische Provokation gegen die Andersdenkenden.
Zu Handgreiflichkeiten ist es dann letztes Jahr auch schon gekommen.
Ja, es ist immer wieder zu Handgreiflichen gekommen, nur dass es diesmal halt so eine mediale Aufmerksamkeit bekommen
hat. Auch gegen Sie persönlich, also ja. Ihnen wurde das Megafon weggedrückt.
Es wurde das Megafon weggedrückt, wobei das ist in den letzten, das ist eins der harmloseren Dinge. Es ist immer wieder, wenn man da im Mittelpunkt steht und man natürlich versucht, da auszugleichen, was nicht möglich ist, weil es geht ja jedem darum, nur über Lautstärke seine Position kundzutun. Es geht ja nicht um eine Auseinandersetzung oder Diskurs oder nur ein Gespräch, darum geht es überhaupt nicht.
Also bedauerlich, dass solche ja eigentlich unbedeutenden Verlage dann so eine Aufmerksamkeit bekommen, über die sie sich freuen können, durch den Protest auch. Sie haben ein Konzept gegen rechts. Wie sieht das aus?
Wir haben nicht ein Konzept gegen rechts, sondern wir haben ein Konzept für etwas, ja. Und ich glaube, das ist der Standpunkt der Buchmesse seit Bestehen überhaupt. Wir müssen für die Freiheit des Publizierens, für die Menschenrechte eintreten. Wir müssen immer wieder aufmerksam darauf machen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jeder seine Meinung sagen darf. Wie gesagt, solange sie vom Grundgesetz gedeckt ist. Und ich muss dann halt auch rechte Meinungen in dem Moment tolerieren und zulassen auf der Frankfurter Buchmesse. Es gibt Initiativen, die wir unterstützen. Es gibt Verlage gegen rechts und Zusammenschluss. Es gibt eben auch die Möglichkeiten, gezielt Autoren zu fördern, die sich damit auseinandersetzen, die gegen rechts sprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist für uns immer wieder Vielfalt herzustellen, Vielfalt zuzulassen.
Man hat ja immer mal geglaubt, dass mit der Digitalisierung der Kontakte weltweit, also Skype zum Beispiel, E-Mail-Kontakte, Telefonate, dass da eigentlich der persönliche Kontakt unwichtiger werden würde in der Geschäftswelt. Was macht den Reiz der Frankfurter Buchmesse und die Notwendigkeit, dort zu sein, denn eigentlich aus für die Menschen, die da professionell hinkommen?
Ja, das Thema E-Mail oder Skype, der karge Austausch über Mails, die man sich schickt, der führt eigentlich eher dazu, dass da noch ein stärkeres Bedürfnis ist, die Leute hinter diesen Mails eigentlich zu treffen, und man möchte sie einmal im Jahr sehen. Unsere Branche lebt sehr stark von Vertrauen. Wenn ich jemand die Rechte für mein Buch gebe, das in andere Sprachen zu übersetzen, dann vertraue ich dem, dass er das gut macht. Ja? Aber dazu möchte ich eigentlich gern diese Person einmal gesprochen haben. Und deswegen haben wir diese 180.000 Fachbesucher an 5 Tagen in Frankfurt aus 150 Ländern, weil sie die Leute sehen wollen, mit denen sie Geschäfte machen, weil sie Vertrauen haben möchten, weil sie die Autoren kennenlernen möchten, weil sie die Übersetzer sehen wollen, die Agenten, alle, die da eine Rolle spielen in dieser Verwertungskette, müssen sich einmal, zweimal im Jahr treffen.
Das tun Sie auch unter der Ägide der Frankfurter Buchmesse, nicht nur in Frankfurt, sondern auch an anderen Standorten. Was für eine Rolle spielt Kairo zum Beispiel?
In der arabischen Welt gab es traditionell 2 große Buchstandorte. Das eine war Beirut im Libanon. Natürlich durch die Bürgerkriege, die politische Situation, ist es nicht mehr möglich, sie dort zu treffen. Ein weiterer Standort war Kairo, einfach von der schieren Größe des Landes her natürlich auch und große Zeitungen. Aber auch dort hat sich das sehr verändert. Es gab immer eine Zensur in Ägypten, ja, aber die ist noch stärker geworden in den letzten Jahren. Und das hilft zu einem Marktplatz nicht. Also auch Kairo ist nicht mehr das Zentrum. Inzwischen kann man sich in der arabischen Welt vermutlich am freiesten noch in den Emiraten bewegen. Und dort finden sich jetzt die großen Buchmessen.
Und wo anderswo auf der Welt?
Es hat, glaube ich, ein bisschen zu tun auch mit der deutschen Geschichte. Als in den 20er, 30er Jahren die Intellektuellen Deutschland verlassen haben, die Verleger verlassen haben, sind viele von denen nach Lateinamerika. Ja, nach Brasilien, aber insbesondere nach Argentinien oder nach Nordamerika, nach New York gegangen. Und das sind auch die großen Städte, Buenos Aires, sehr große Buchmesse, wo wir immer präsent sind. In Mexiko, in Guadalajara, eine große Buchmesse. New York ist sehr wichtig als Verlagsstandort. In Italien, in Bologna hat sich die Kinderbuchmesse fest verankert. Da treffen sich die Kinderbuchleute, die Illustratoren jedes Jahr. Aber ich glaube, so hat auch besonders in den jungen Gesellschaften, wo das Buch jetzt so eine große Rolle spielt, ja, entstehen riesige Buchmessen. In Jakarta, wir hatten drüber gesprochen, in Südostasien, in China, mit Abstrichen durch die Zensur. Also das Buch ist schon sehr international.
Sagt Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr zum 70. Mal ihre Pforten öffnet. Jürgen Boos. Vielen Dank. Wir hören zum Schluss noch Musik von Ryuichi Sakamoto, The Sheltering Sky. Was verbindet Sie mit diesem japanischen Komponisten?
Auch ein Komponist, den ich seit Jahrzehnten bewundere, eigentlich aus der Popmusik kommend, inzwischen eher Künstler, hat auch mit deutschen Partnern Filmmusik gemacht. Und Sheltering Sky war eine Filmmusik, die er für einen Film von Bertolucci gemacht hat, Himmel über der Wüste, Literaturverfilmung, Paul Bowles. Und ich finde, dass er so die Stimmung dieses Buches sehr gut transportiert in seiner Musik.
Also kann man sagen, eigentlich alle Musiken, die Sie uns heute mitgebracht haben, mündeten irgendwo wieder auch in literarische Themen beziehungsweise zurück zum geistigen Inhalt Buch.
Genau, dem Geschichten erzählen.